Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
J'ai donc remis ce matin une lettre indiquant ma décision de quitter ma fonction de conseiller fédéral au 31 octobre prochain.
Bundesrat Pascal Gouchepin gibt seinen Rücktritt bekannt. Der Innenminister hört per 31. Oktober auf. Das ist das Hauptthema dieser Sendung. Weitere Schlagzeilen dieses Abends. Die Schweiz vereinbart mit Frankreich ein neues Doppelbesteuerungsabkommen. In der Schweiz haben sich 3 weitere Personen innerhalb des Landes mit Schweinegrippe angesteckt. Und im Iran ist die Beteiligung an der Präsidentschaftswahl sehr hoch. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Kaspar Silk. Nach 11 Jahren verlässt Pascal Gouchepin auf Ende Oktober die Landesregierung. Der 67-jährige Walliser FDP-Bundesrat hat mit seiner Ankündigung überrascht, jedenfalls was den Zeitpunkt angeht. Und wie immer in solchen Fällen, unmittelbar nach der Rücktrittsankündigung gerät politisch einiges in Bewegung. Alexander Sauter zu den Ereignissen dieses Tages.
Die Überraschung gab es um 8 Uhr morgens. Nicht Pascal Gouchepin selbst verkündete seinen Rücktritt, sondern Nationalratspräsidentin Chiara Simoneschi-Cortesi erklärte, sie habe einen Brief erhalten, der sie sehr bewege.
Questa mattina ho ricevuto una lettera che mi ha profondamente emozionato e di cui vi do subito lettura.
In dem Brief kündigte Pascal Gouchepin seinen Rücktritt an. Er sei nun genug lange in der Politik gewesen, begründete Gouchepin kurze Zeit später seinen Entscheid.
Ich bin seit jetzt mehr als 40 Jahren in einem Exekutivamt. Ich habe Zeit genug, um die Verantwortung zu genießen. Und von Zeit zu Zeit denke ich, es genügt.
Stadtpräsidentin Martini, Nationalrat, Bundesrat, dies die Stationen im politischen Leben des Pascal Gouchepin. Er habe das Leben geführt, das er sich gewünscht habe. Im Dienste des Landes. Und so wolle er auch in Erinnerung behalten werden.
Als ein Mann, der dieses Land geliebt hat.
Gouchepin geht, wer kommt jetzt? Die FDP will den Sitz mit einer Kandidatur aus der lateinischen Schweiz verteidigen. Bereits hat aber auch die CVP Anspruch auf eine zweite Vertretung in der Landesregierung angemeldet. CVP-Vize-Fraktionschefin Brigitte Haberli.
Wir werden ganz klar antreten. Das haben wir schon mehrfach auch so angekündigt.
Aber auch die SVP prüft eine Kandidatur, will sich aber zuerst mit der FDP absprechen. Und auch die Grünen haben offen gelassen, ob sie ins Rennen um den Bundesratssitz einsteigen wollen. Das neue Mitglied der Landesregierung wird am 16. September gewählt.
Alexander Sauter, wer kommt nach Gouchepin? Wird das wieder ein Freisinniger sein? Wie ernst ist das der CVP, den Grünen, wenn sie diesen Sitz für sich beanspruchen? Und die SVP? Wie erfolglos war der Innenminister wirklich? Und wie schätzt man das alles in der Romandie ein? Fragen über Fragen, die wir alle beantworten werden, nach dem Nachrichtenüberblick mit Ueli Zindl.
Die Schweiz und Frankreich haben ein neues Doppelbesteuerungsabkommen unterzeichnet, das eine erleichterte Amtshilfe in Steuerfragen berücksichtigt. Wie das eidgenössische Finanzdepartement mitteilt, entspricht das Abkommen dem OECD-Standard über den Informationsaustausch. Es sieht beim Verdacht auf Steuerhinterziehung eine Amtshilfe auf Anfrage vor. Bei seinem Treffen mit dem französischen Budgetminister Eric Woerth in Bern bekräftigte Bundespräsident Hans-Rudolf Merz den Willen der Schweiz, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Steuerfragen auszubauen. In der Schweiz haben sich 3 weitere Personen innerhalb des Landes mit dem Schweinegrippevirus angesteckt. Gesamthaft sind es nun 4 Fälle. Betroffen seien ein junger Mann und 2 Kleinkinder, teilte die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich mit. Alle 3 hätten Kontakt zu Personen gehabt, die sich auf einer Reise in die USA angesteckt hätten. Bei den neu infizierten Personen verlaufe die Krankheit mild. Sie müssten nicht ins Spital. Frauen verdienen in der Schweiz im Durchschnitt nach wie vor weniger als Männer. Der Unterschied ist allerdings in den letzten Jahren etwas kleiner geworden. Gemäß einer Studie des Bundesamtes für Statistik und des Eidgenössischen Gleichstellungsbüros verdienten Frauen 2006 in der Privatwirtschaft im Schnitt knapp ein Viertel weniger als Männer. 60% dieser Lohnunterschiede seien begründet, zum Beispiel durch bessere Qualifikationen. Bei 40% bekämen die Frauen aber weniger Lohn für die gleiche Arbeit und das sei diskriminierend. Die christkatholische Kirche der Schweiz hat einen neuen Bischof. Die Nationalsynode wählte in der Stadtkirche in Olten Harald Rein in das Amt. Der 51-jährige Rein ist seit 2008 Pfarrer in Zürich, geschieden und Vater dreier erwachsener Kinder. Er tritt die Nachfolge von Fritz René Müller an. Die Schwerpunkte in der christkatholischen Kirche bestünden für ihn in der sozialen Arbeit und der Ökumene, sagte er. Die Wahlen in Iran haben für einen Ansturm auf die Wahllokale gesorgt. Wegen des massiven Andrangs bleiben die Urnen länger geöffnet als vorgesehen. Es wird mit einer rekordhohen Wahlbeteiligung gerechnet. In einigen Dörfern gaben nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars bis zu 90% der Berechtigten ihre Stimme ab. Mehr als 46 Millionen Bürger sind aufgerufen, den Präsidenten neu zu bestimmen. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet zwischen dem umstrittenen Präsidenten Ahmadinejad und dem reformorientierten früheren Ministerpräsidenten Mousawi. In Irak ist der Führer der größten sunnitischen Partei im Parlament einem Attentat zum Opfer gefallen. Harit Obeidi sei in Bagdad erschossen worden, als er nach dem Freitagsgebet eine Moschee verlassen habe, teilte seine Partei mit. Der jugendliche Attentäter habe den Politiker mit einer Pistole zweimal in den Kopf geschossen und anschließend eine Handgranate gezündet. Insgesamt starben 6 Menschen. Wer hinter dem Attentat steckt, ist noch nicht klar. Doch es wird befürchtet, dass mit dem Mord der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten wieder angefacht werden könnte. In der Stadt Lahore in Ostpakistan ist ein islamischer Geistlicher bei einem Selbstmordanschlag getötet worden. Der Geistliche war bekannt als scharfer Kritiker der Taliban. Ein jugendlicher Attentäter drang kurz nach dem Freitagsgebet in eine Koranschule ein und sprengte sich in die Luft. Bei einem anderen Selbstmordattentat im Nordwesten Pakistans kamen 5 Menschen ums Leben, mehr als 20 wurden verletzt. Das pakistanische Militär setzt unterdessen die Großoffensive gegen radikal-islamische Aufständische im unruhigen Nordwesten des Landes fort. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.522 Punkten plus 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.756 Punkten minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 51,06 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,765. Das Wetter in der ganzen Schweiz ist es am Samstag sonnig und oft sogar wolkenlos. Im Norden steigen die Temperaturen auf rund 27, im Süden auf 29 und im Wallis auf 30 Grad. Am Sonntag scheint jetzt doch die Sonne, später ziehen Wolken auf und am Abend gehen gebietsweise Schauer oder lokale Gewitter nieder. Es wird schwül heiß mit 28 bis 32 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.08. Die wichtigsten Meldungen in Kürze. Stau oder stockender Verkehr in der Region Solothurn-Aargau. Auf der A1 Richtung Zürich praktisch auf der ganzen Strecke zwischen Kriegstetten und Rotrist. Und in Richtung Bern zwischen der Verzweigung Herkingen und Önsingen. In der Region Basel auf der A2 Richtung Norden zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und der Verzweigung Gellert. Und schließlich in der Region Zürich auf der Nordumfahrung in beiden Richtungen.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Der nicht ganz übliche Rücktritt des nicht ganz üblichen Bundesrates. Wir reden über die Folgen. Die FDP steht vor einer Personalfrage, vor allem aber vor einem strategischen Problem. Denn die CVP will sich auf den freien Stuhl setzen. Die Grünen auch. Die SVP irgendwie auch. Die SP nicht. Aber die will was anderes. Wir reden natürlich auch über den Mann selber, der da geht. Der Blick in die Bilder einer wechselvollen Karriere und die Diskussion mit Roman über eine Figur, die in der deutschen Schweiz als arrogant gilt. In der Romandie nimmt man das lockerer, wenn es um Gouchepins innere Werte geht oder die äußeren.
Parce que Gouchepin, on peut le dire, il a un nez. Il a un nez!
Weitere Themen, die Wahl im Iran, Millionen drängen zu den Urnen. Es wird gewählt, als ob man etwas verändern könnte. Der Kampf um Pakistan, die Taliban geraten unter Druck und schlagen zurück, wie üblich gnadenlos. Schließlich die Krise und ihre Wirkung. Augenschein im Hafen von Singapur, wo ein Viertel weniger Umsatz gemacht wird und wo 750 Frachtschiffe leer vor Anker liegen. Echo der Zeit, Eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf drs.ch. Pascal Couchepin hört auf. Das überrascht grundsätzlich nicht, aber es überraschte eben dennoch alle. Man hatte den Schritt zwar erwartet, aber nicht jetzt. Nicht überrascht war einzig die Führung seiner Partei, der FDP. Die war seit längerem eingeweiht und sie hat sich schon mal erste Überlegungen machen können. Die Ausgangslage für die Partei des Abtretenden. Dominik Meyer.
Seit 2 Monaten bereits kennt Fulvio Pelli das Rücktrittsdatum von Pascal Couchepin. Und so trat der FDP-Präsident heute wohl vorbereitet vor die Medien. Mit Zahlen und Grafiken, die belegen sollten, dass seine Partei und nicht etwa die CVP Anspruch habe auf 2 Sitze im Bundesrat.
Auf alle Art und Weise, wie Sie rechnen, kommt immer die FDP vorne.
Nun, so eindeutig ist die Sache nicht. Beim Wähleranteil auf nationaler Ebene liegen die FDP-Liberalen vor der CVP. In der Bundesversammlung allerdings verfügt die Fraktion aus CVP, EVP und Grünliberalen über mehr Sitze. Wie dem auch sei, die FDP hat heute für ihre möglichen Kandidaten erste Pflöcke eingeschlagen. Es müsse zwingend eine Politikerin oder ein Politiker aus der Westschweiz oder dem Tessin sein.
Vertreter aus der deutschen Schweiz sollten sich zurückhalten.
Tatsächlich sitzen bislang nur lateinische Politiker auf dem Kandidatenkarussell. Am häufigsten genannt wird der 49-jährige Neuenburger Ständerat Didier Burkhalter.
Ich bin jetzt am Überlegen. Ich lasse mich einige Wochen für das Nachdenken.
Der Ökonom Burkhalter ist in der Deutschschweiz wenig bekannt. Kaum prominenter ist die 59-jährige Nationalrätin Martine Brunschwig-Graf. Die frühere Staatsrätin der Genfer Liberalen signalisiert Interesse.
Die Lust ist schon da, aber das ist nicht nur die Frage. Und darum habe ich noch eine Familie, eine Partei und diese Überlegungen müssen wir noch warten. Und so brauche ich einige Tage.
Mit ihr hätten erstmals die Frauen die Mehrheit im Bundesrat. Allerdings sitzt mit Micheline Galmiret bereits eine Genferin im Bundesrat. Das schmälert die Chancen von Brunschwig-Graf. Weitere FDP-Politiker könnten ins Rennen steigen. Der Waadtländer Regierungsrat Pascal Poulis zum Beispiel und der Genfer Staatsrat François Longchamp. Einer aber versuchte heute auffällig, sich aus dem Rennen zu nehmen. Der FDP-Präsident selbst, Fulvio Pelli.
Für mich die Zeit wäre vielleicht vor 10 oder 5 Jahren gut gewesen. Heute beginnt etwas zu spät zu sein.
Es beginnt zu spät zu sein. Das tönt, als würde der 58-jährige Pelli die Tür noch nicht ganz zuschlagen. Prompt kündigte heute die Tessiner FDP an, Pelli, Zitat, «con forza», mit aller Kraft also zu einer Kandidatur motivieren zu wollen. Vielleicht lässt sich Fulvio Pelli bis zum 10. August, wenn die Eingabefrist der FDP abläuft, gerne bitten und hält sich als Parteipräsident zunächst vornehm und taktisch zurück.
Wer weiß. Lukas Schmutz ist Inlandschef von Schweizer Radio DRS. Mit ihm wollen wir zwischen den Beiträgen ein bisschen einordnen, fragen, worauf läuft das alles hinaus? Zum Thema FDP, Lukas Schmutz. Die Parteileitung weiß schon länger von diesem Rücktritt. Wissen die nicht auch schon länger, wen sie portieren werden?
Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, die Partei kennt ihren zukünftigen Kandidaten noch nicht. Didier Burkhalter ist einer der Kandidaten, von dem man jetzt viel spricht, wie man gehört hat. Aber die Partei hat nun alles Interesse, das zu tun, was jetzt im Beitrag gehört wurde, nämlich mit möglichst vielen Kandidaten als Partei im Gespräch zu bleiben und dadurch als Partei möglicherweise zu profitieren. Und auch die Möglichkeit, dass Fulvio Pelli als Parteipräsident wieder zurückkommt, was auch angesprochen wurde, halte ich gerade nach der Erfahrung, die man mit Ueli Maurer kürzlich gemacht hat, der sich ja zunächst auch aus der Rennen genommen hat, halte ich durchaus für eine Möglichkeit. Aber die Kandidatenfrage ist für die FDP gar nicht der eigentliche Kernpunkt. Für die Partei geht es jetzt darum, ihren Sitz, ihren zweiten Sitz im Bundesrat überhaupt verteidigen zu können.
Können Sie das?
Also die Aufgabe ist schwierig, aber ich meine überhaupt nicht aussichtslos. Keine Mission Impossible. Die Partei hat nämlich in den letzten Jahren zwar markant an Wähleranteilen verloren, aber durch die Fusion, die Parteichef Pelli mit den Liberalen in kurzer Zeit durchgezogen hat, hat sich das mehr als nur kosmetisch verändert. Der Wähleranteil der FDP liegt nun wieder klar vor dem der CVP. Das war ein sehr wichtiger Schachzug, der den Anspruch der Partei in einer Weise verbessert hat, von der ich sagen würde, sie ist zwar nicht optimal, aber unter den gegebenen Umständen am besten möglich.
Man hat also eine gewisse Aussicht, diesen Sitz verteidigen zu können. Bei der Frage, ob das gelingt, muss man sagen, das hängt ja nicht nur von der FDP selber ab. Im Gegenteil, wir haben es gehört, die CVP will diesen Sitz, die SVP will ihn irgendwann auch wieder. Und die Grünen überlegen sich, ob der Sitz eigentlich nicht ihnen zustehe. Wer will wieso was bis zur Wahl im Herbst? Pascal Krauthammer.
Zeit für höfliche Floskeln ließ die CVP nicht verstreichen. Kaum hatte Pascal Couchepin seinen Rücktritt angekündigt, da gab die CVP-Fraktion ihren Anspruch auf den vakanten Sitz bekannt. CVP-Präsident Christoph Darbele.
Wir haben jetzt also mit einer Fraktionsgemeinschaft mit EVP und Grünliberalen eine Mittepolitik verstärkt im Bundeshaus und wir würden das als logische Konsequenz sehen, dass die CVP sich verstärkt könnte in den Bundesrat mit einem zweiten Sitz neben Bundesrätin Leuthard.
Als Kronfavorit gilt bei der CVP Fraktionspräsident Urs Schwaller, der parteiübergreifend geschätzt wird als blitzgescheite und integre Persönlichkeit. Doch sein Handicap ist der Heimatkanton Freiburg. Für viele Parlamentarier aus der Westschweiz ist Schwaller kein Westschweizer, denn Schwaller träume auf Deutsch, wird kolportiert. Ganz anders wäre dies bei CVP-Parteipräsident Darbele. Der Walliser sagt über eine allfällige Kandidatur:
Man kann nie etwas ausschließen, man kann sich nicht pro domo portieren, das ist wirklich eine Sache der Fraktion und der Partei und man muss auch sehr bescheiden sein in einer solchen Situation.
Wer auch immer der Kandidat oder die Kandidatin der CVP sein wird, rein rechnerisch wäre diese Wahl zu gewinnen, vorausgesetzt natürlich, SP und Grüne unterstützen in der Vereinigten Bundesversammlung geschlossen den CVP und nicht den FDP-Kandidaten. Die Grünen, die selber eine Kandidatur ins Auge fassen, machen keinen Hehl daraus, dass ihnen die CVP grundsätzlich näher liegt als die FDP. Parteipräsident Ueli Leuenberger.
Ja, Sie können vom Abstimmungsverhalten her sehen, im Rat, sicher vom Abstimmungsverhalten her ist uns die CVP näher. Sie wissen auch, dass wir mit der CVP Gespräche geführt haben über die Umweltpolitik. Wir möchten, dass die CVP ihre Versprechen einhält. Die FDP ist eine totale Pro-AKW-Partei zum Beispiel auch. Von diesem Standpunkt her und auch in sozialen Fragen steht uns sicher die CVP näher.
Und die SP? Parteipräsident Christian Löfrat will sich nicht äußern, ob man einen FDP- oder einen CVP-Kandidaten bevorzuge.
Nein, es ist nichts klar. Also wir werden erst nach den Sommerferien im Kenntnis der Kandidaten darüber entscheiden.
Klar ist für die SP einzig, dass man nie und nimmer einen SVP-Kandidaten unterstützen würde. Denn auch die wählerstärkste Partei, die SVP, könnte einen zweiten Bundesratssitz für sich beanspruchen. Einen FDP-Bundesratskandidaten würde man nur unter gewissen Bedingungen unterstützen. SVP-Präsident Toni Brunner will von der FDP genau wissen:
Wie beurteilt sie nicht nur jetzt diesen Rücktritt, sondern generell die politische Zusammensetzung der Regierung in den nächsten Jahren? Wir haben in den vergangenen Wahlen öfters zusammengearbeitet und ich glaube, es ist nicht mehr als richtig, wenn wir jetzt dieses Gespräch auch suchen.
Wenn aber die FDP-Liberalen nicht einen durch und durch Bürgerlichen stellen, dann müsse wohl auch die SVP mit einem eigenen Kandidaten antreten, sagt Brunner. Sein eigentliches Ziel sei aber ein Bundesrat mit zwei FDP- und zwei SVP-Vertretern.
Pascal Krauthammer mit einer ganzen Reihe von Themen, Lukas Schmutz. Zuerst die CVP. Ist das denen so ernst mit der Forderung nach einem zweiten Sitz oder klopfen die einfach routinemäßig an nach dem Motto «Vergesst uns nicht, wir wollen dann auch mal wieder»?
Wer den Vertretern der CVP heute zugehört hat, der musste feststellen, dass es gegenüber früheren Ansprüchen ganz eindeutig mehr. Sie formuliert ihren Anspruch erstmals seit der Abwahl von Ruth Metzler wieder bei einer Ersatzwahl explizit. Nun ist das ein Ausdruck von Selbstbewusstsein, das in der letzten Zeit bei der CVP gewachsen ist. Aber es ist auch ein Unternehmen, das nicht unproblematisch ist, denn gegen die FDP anzutreten, ist ein Unterfangen, das darum für die CVP problematisch ist, weil der Anspruch vollständig auf die Unterstützung der Linken angewiesen ist. Und das ist für eine bürgerliche Partei mit klaren Risiken verbunden, selbst wenn man sich auf einen Kandidaten wie Urs Schwaller einigen könnte, der von weit links bis ziemlich weit rechts allgemein einen hohen Respekt genießt.
Riskant. Wieso riskant? Also wo läge das Problem?
Also in der CVP-Fraktion sind diejenigen, die sich klar rechts positionieren, alles andere als eine Seltenheit. Und gerade bei Parlamentariern, zum Beispiel aus den CVP-Stammlanden, ist offensichtlich, dass ihnen die Aussicht, ganz von links bei einer Schlüsselfrage abzuhängen, Bauchschmerzen auslöst. Und diese Parlamentarier müssen auch befürchten, dass sie im Hinblick auf ihre Wählerschaft längerfristig von einem Image-Schaden ausgehen müssten.
Also die CVP meint das ernst, aber sie spielt ein riskantes Spiel, wenn ich das richtig zusammenfasse. Gehen wir zur SVP. Wir haben heute über Mittag Parteichef Toni Brunner längere Zeit zuhören können auf Radio DRS im Tagesgespräch. Er hat gesagt, wir wollen einen zweiten Sitz, aber so richtig überzeugend hat das nicht geklungen. Was wollen die?
Also das hat mit gutem Grund nicht so überzeugend geklungen, denn eine Kandidatur der SVP gegen die FDP ist vollständig aussichtslos, denn ihr einzig möglicher Allianzpartner wäre die FDP selbst und die wird ja mit Sicherheit nicht gegen sich selbst antreten. Nun wäre noch die Möglichkeit einer eher symbolischen Kandidatur gegen die FDP und auch das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, denn das gäbe nur inhaltlichen Ärger mit der Partei, der die SVP ja inhaltlich politisch klar am nächsten steht. Deshalb denke ich, wird die SVP versuchen, die FDP möglichst stark in die Pflicht zu nehmen, nämlich im Hinblick auf zukünftige Wahlen, namentlich wenn es dann 2011 für die SVP darum geht, von der BDP den Sitz von Evelyn Wittmer-Schlumpf zurückzuholen.
Alles schon ziemlich komplex, machen wir es noch ein bisschen komplexer. Die Grünen, wollen die diesen Sitz wirklich?
Das glaube ich überhaupt nicht. Ich kann keinen ernsthaften Sinn in dieser Kandidatur erkennen, auch nicht einen taktischen, wie man ja bei früheren Wahlen in den Bundesrat das beobachten konnte. Ich glaube, dass die Grünen sich jetzt mit der SP darüber absprechen müssen, zu welchen Bedingungen die Linke gesamthaft die CVP womöglich unterstützt.
Wir sind bei der Linken. Die SP, die hat mit all dem nichts zu tun, die hat ihre beiden Sitze im Trockenen. Was ist ihre Rolle?
Ja, die SP ist jetzt in einer ziemlich komfortablen Position. Die kann sich jetzt ein bisschen zurücklehnen und versuchen, ihre Rolle, die sie faktisch hat, nämlich als Königsmacherin in der nächsten Wahl eventuell auftreten zu können, bestmöglich einzusetzen. Das heißt, dass sie vor allem die CVP, vielleicht auch die bürgerlichen Parteien insgesamt, möglichst so in Gespräche einspannen, dass sie mit sozialpolitischen Zugeständnissen ihre Unterstützung für die Kandidatur der CVP oder allenfalls der FDP zu verkaufen suchen.
Es war ja immer schon die Rede, die älteren, amtsälteren Mitglieder des Bundesrates sollten sich langsam überlegen, wie lange noch. Man hat Moritz Leuenberger bei der SP. Ist es denkbar, dass er vor diesem Wahltermin auch noch zurücktritt?
Denkbar ist alles. Ich glaube aber, dass die Anzeichen für einen Rücktritt von Bundesrat Leuenberger im Moment nirgendwo zu sehen sind. Und in diesem Zusammenhang ist wohl noch wichtiger jetzt, dass die SP kaum ein Interesse daran haben kann, mit Moritz Leuenbergers Rücktritt eine zweite Vakanz schon bei dieser nächsten Ersatzwahl aufzumachen.
Ein Rücktritt, und in diesem Fall reden wir jetzt eben von Pascal Couchepin und niemand sonst, ist immer auch Zeit für einen Rückblick. Und wer in die Vergangenheit von Bundesrat Couchepin blickt, sieht ziemlich bunte Bilder mit guten, mit schlechten Momenten, mit Aufnahmen von Erfolgen und von Misserfolgen. Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher.
Bilder aus den letzten Wochen. Bundesrat Pascal Couchepin, hochgewachsen, aber die Mundwinkel tief hinuntergezogen. Er klopft mit der Faust auf den Tisch, ärgert sich über die Vorwürfe an seine Adresse. Er habe mit der Zusatzfinanzierung der IV einen Schlamassel angerichtet. Couchepin, der Polterer. Das Parlament hätte etwas ändern können, ärgert er sich.
Et rien n'est survenu. Rien n'est survenu. Rien n'est survenu.
Es gibt viele Momentaufnahmen von einem angeschlagenen Pascal Couchepin. Weniger aus seiner Zeit als Volkswirtschaftsminister, mehr aus seinen Jahren als Gesundheits- und Sozialminister. Er hat es nicht geschafft, die Haltungen der Akteure im Gesundheitswesen auf eine gemeinsame Linie zu bringen. Hat es nicht geschafft, das Parlament von seiner Gesundheitspolitik, seiner AHV-Politik, seiner IV-Politik zu überzeugen. Couchepin, der Schwerarbeiter, vor einem Berg unerledigter Dossiers.
Es ist normal, diese Dossiers sind nie fertig, darum habe ich auch einen Nachfolger.
Und frühere Bilder des Juristen und Politikers Couchepin auf seiner langen politischen Reise, auf der Ochsentour, die ihn ins Stadtpräsidium von Martini führten und dann 1998 in den Bundesrat. Erst ins Volkswirtschaftsdepartement, 2003 ins Departement des Innen. Auf dieser Reise mag er sich einige Fehltritte geleistet haben, Leute mit dem Duce verglichen haben, Ratschläge übergangen, Entscheide ignoriert, Sitzungen geschwänzt und Menschen brüskiert haben. Zum Beispiel mit einer heiklen Nachfrage. Couchepin, der Provokateur.
Ich habe meinen Nachbar gefragt, wie hieß schon der Monster von Auschwitz, Mörgeli? Und er hat mir gesagt, nein. Mengele.
Pascal Couchepin hat aber auch vieles geleistet. Er hat die bilateralen Verträge vorangebracht, viele Abstimmungen gewonnen. Er hat eine neue Spitalfinanzierung umgesetzt, die Pflegefinanzierung geregelt und scheint nun im Bereich der Medikamentenpreise vorwärts zu kommen. In all dieser Zeit Bilder von Couchepin dem Haudegen, von Couchepin dem Belesenen und dem Innovationsfreudigen, der gerne unkonventionelle Ideen einbrachte, Rentenalter 67 beispielsweise oder
Jobs für 1000 Franken, die niemand sonst machen würde.
Seinen Job hat Couchepin gemacht. Seine persönliche Bilanz ist positiv, fast.
Ich war nicht immer ein guter Schüler. Ich bin zum Kollegium ein Jahr früher als normalerweise gegangen. Dann habe ich mit 12 eine Klasse wiederholt und dann ist es gut gegangen. Und ich habe seitdem nie mehr eine Prüfung mit Erfolg gemacht.
Pascal Couchepin im Beitrag von Geraldine Eicher. Sie hat es angesprochen, neben Erfolgen, neben Leistungen, die sie aufgezählt hat, hinterlässt Couchepin einiges Unerledigtes. Lukas Mutz, hinterlässt er das, weil das alles gar nicht erledigt werden konnte? Stichwort Gesundheitswesen, Stichwort Sozialversicherungen. Hinterlässt er das, weil das nicht erledigt werden konnte oder weil er das nicht geschafft hat? Mit anderen Worten, lag es an den Problemen oder lag es an ihm?
Es ist sicher so, dass Pascal Couchepin seinen Anteil hat an der Größe des Unerledigten. Pascal Couchepin war taktisch und auch als Persönlichkeit, als Kompromissfinder, was in der Schweizer Politik etwas Zentrales ist, weder talentiert noch erfolgreich. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass neben der Komplexität der Probleme etwas weiteres seine Amtszeit bestimmte. Es ist so, dass die Polarisierung in der Schweiz exakt in der Zeit, in der er diese Großaufgaben anging, auch in einer Weise ausgebildet war, die ohne Vergleich ist. Und deshalb ist es auch zum Teil die allgemeine politische Konstellation, die auch andere Bundesräte mit mehr Kompromissfähigkeit wohl hätten vor eine oder schwer lösbare Aufgabe in diesen Fragen gestellt hätte.
Man hat ja immer gesagt, er sei ein Philosoph, er sei großartig, für wenn es um große Züge, um die großen Gesten geht, aber Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, nicht der Mann, der die Leute zusammenbringt, der die Interessen unter einen Hut kriegt.
Ich glaube, in der Bilanz von Pascal Couchepin ist Philosoph wohl ein bisschen übertrieben, aber er war mit Sicherheit eine Persönlichkeit mit Profil, mit Ecken und Kanten und auch eine Persönlichkeit, von der aus dem politischen Alltag viele auch durchaus positive Anekdoten übrig bleiben werden. Gleichzeitig wird man aber meiner Meinung nach in einer historischen Bewertung aus heutiger Sicht zum Schluss kommen müssen, dass er nicht ein Bundesrat ist, der bestimmten wichtigen politischen Sachgeschäften durch seine Arbeit im Bundesrat zum Durchbruch hat verhelfen können.
Es klingt ja heute schon in verschiedenen Medien wieder ein bisschen milder, aber grundsätzlich wurde Guschpin in der deutschen Schweiz immer wieder hart kritisiert, als herrisch, als überheblich, als provokativ. In der Romandie hat man mit großen Gesten eines Politikers etwas weniger Mühe, was nicht heißt, dass man mit Pascal Guschpin nicht auch dort gelegentlich Mühe hatte.
Pascal Guschpin machte nie einen Hehl draus. Schon mit 16 Jahren wollte er Bundesrat werden. So ein Mensch wirkt arrogant, erklärt Jean Romain. Der Walliser Philosoph hat ein Buch zusammen mit Guschpin geschrieben. Guschpin, sagt er, habe es trotz Hindernissen geschafft. Er habe alle Gegner, die ihm Bananenschalen auf den Weg geworfen hätten, hinter sich gelassen.
Quelqu'un qui pendant toute sa vie a déclaré très vite ses ambitions et a réussi à passer tous les obstacles, et Dieu sait si en politique il y en a, et les adversaires sont toujours là pour vous tendre des peaux de banane, il peut avoir une certaine, un certain contentement, voilà, plutôt que arrogance.
Er würde es eher als Zufriedenheit statt als Arroganz bezeichnen, nimmt Jean-Romain Pascal Guschpin Schutz. Der Bundesrat habe sich immer in den Dienst des Staates gestellt. Recht und Gerechtigkeit seien ihm stets wichtiger gewesen als sein persönlicher Erfolg.
C'est une des phrases qui revient le plus dans la bouche de Pascal Guschpin, c'est juste.
Zudem besitze Guschpin viel mehr Humor als die meisten Menschen, glaubt Jean-Romain. Guschpin sei ein Tänzer. Er mache einen Schritt vorwärts, könne hart debattieren, Entscheidungen treffen, dann mache er einen Schritt zurück, könne Abstand nehmen, über sich und die politischen Mechanismen lachen.
Et c'est dans ce jeu-là de danse, un pas en avant, un pas en arrière, que l'on a peut-être le plus méconnu Pascal Guschpin.
Diesen Charakterzug Guschpins kennten die wenigsten, sagt der Philosoph und Buchautor Jean Romain. Einer, der damit seit 10 Jahren spielt, ist der Walliser Kabarettist Jan Lambiel. Guschpin ist einer seiner Lieblingsfiguren. In dieser Kostprobe des Westschweizer Radios geht es um die bundesrätliche Nase.
Parce que Guschpin, on peut le dire, il a un nez. Il a un nez! Très grand, voilà! Quoi, quoi? Comment changer un grand nez? C'est un peu court, Lambiel. On pourra dire sur moi des tas de choses pas belles. En variant le ton.
Pascal Guschpin sei eine Person mit Ausstrahlung und starkem Charakter. Ideal für eine Karikatur, sagt Jan Lambiel.
Tout le monde a la référence du gros nez de Guschpin, tout le monde a la différence, a la référence de son côté carré, tout le monde a la référence de son accent.
Jeder kenne Guschpins Nase, seine Sturheit, seinen Akzent. Zwischen Pascal Guschpin und den Romans bestehe eine Hassliebe, erklärt Ariane Dayer. Die Chefredaktorin von Le Matin stammt auch aus Martigny. Die einen bewunderten Guschpins Erfolg und sein arrogantes Auftreten, sagt sie, für andere sei er nur der Bundesrat der Reichen. Vermissen werden ihn jedoch alle Romans, ist Ariane Dayer überzeugt.
On a une vision peut-être moins soumise de l'État et Guschpin a fait toute sa carrière là-dessus. Il a été en même temps conseiller fédéral et en même temps très critique vis-à-vis de l'État. Et ça plaît aux Romans.
Als Bundesrat habe Pascal Guschpin einerseits den Staat verkörpert, gleichzeitig war er ein scharfer Staatskritiker. Das habe den Romans gefallen, erklärt die Chefredaktorin von Le Matin. Einer, der Guschpin ganz sicher vermissen wird, ist der Kabarettist Jan Lambiel. Er muss Abschied nehmen von seiner Figur Guschpin.
Une dernière question peut-être, quels sont vos projets pour ces prochains mois?
Ah ben disons que je voudrais bien réussir ma vie. Être aimé, être beau, gagner de l'argent, puis surtout être intelligent, être intelligent,
oui,
être intelligent,
oui, oui, merci.
Être intelligent,
oui, merci.
Être intelligent.
Pascal Guschpin alias Jan Lambiel zu dessen Guschpins weiteren Projekten und Wünschen im Beitrag von Patrick Mühlhauser. Sie hören Echo der Zeit. Wir berichten weiter über den Kampf um Pakistan, der immer härter geführt wird. Über einen Aspekt der Krise, nämlich das Transportgewerbe, genauer den Einbruch bei der Frachtschifffahrt und wie der sichtbar wird im Hafen von Singapur. Zuerst aber reden wir über den Iran. Dort wird heute Demokratie großgeschrieben. Mit einem beispiellosen Ansturm auf die Wahllokale hat die Bevölkerung des Iran einen Präsidenten gewählt. Soll der ultrakonservative Mahmoud Ahmadinejad für 4 weitere Jahre im Amt bleiben oder durch einen mehr oder weniger weitgehenden Reformer abgelöst werden? Um diese Frage geht es und diese Frage lockte laut dem Innenministerium mindestens 70% der Wahlberechtigten an die Urnen. Ulrich Pick von der ARD berichtet aus der iranischen Hauptstadt Teheran.
Wenn es auch ein wenig übertrieben sein dürfte, wenn Ex-Präsident Rafsanjani von der wichtigsten Wahl in der iranischen Geschichte spricht, Der heutige Urnengang erfreut sich ausgesprochen hoher Beteiligung. Offiziell sollten die Wahllokale bereits gegen 18 Uhr Ortszeit, also 15.30 Uhr deutscher Zeit, geschlossen werden, doch sie bleiben länger geöffnet, wahrscheinlich bis mindestens 22 Uhr. Der hohe Andrang könnte vor allem Mir Hossein Mousavi zugutekommen. Er ist der stärkste Herausforderer von Amtsinhaber Mahmoud Ahmadinejad und weiß vor allem die städtische Jugend sowie die Frauen hinter sich. Ich erwarte von Mousavi, dass er uns nicht belügt, denn das hat Ahmadinejad sehr häufig gemacht. Er hat uns für dumm verkauft. Da Mousavi sich für die Rechte der Frauen stark machen will, wurde er öffentlich von seiner Frau Zahra Rahnawat unterstützt, einer angesehenen Professorin und Künstlerin. Das Ehepaar zog gemeinsam in den Wahlkampf, ein absolutes Novum für die Islamische Republik Iran. Im Mittelpunkt der heutigen Entscheidung steht die miserable wirtschaftliche Situation des Landes. 20% der Iraner sollen unterhalb der Armutsgrenze leben, die Inflation pendelt zwischen 15% und 30% und die Arbeitslosenquote liegt offiziell um die 30%. Zudem verstand es Ahmadinejad nicht, seine Wahlversprechen zu halten. Denn obgleich er sich für Verbesserungen unter den Armen stark machen wollte, ging die soziale Schere im Land immer weiter auseinander. Unter ihm ist der Import gestiegen, der Export aber zurückgegangen. Er hat somit die einheimische Industrie stark benachteiligt. Ich bin ein Geschäftsmann und kann das deshalb bestätigen. Zudem sind die Preise stark gestiegen. Das alles ist ein Beweis für seine Unfähigkeit, das Land zu führen. Da wahrscheinlich keiner der insgesamt 4 Kandidaten bereits heute die nötige absolute Mehrheit der Stimmen erreichen dürfte, wird es wohl am kommenden Freitag zur Stichwahl kommen. Wahrscheinlich zwischen Ahmadinejad und Mousavi. Aus Angst, die Wahl könne wie beim letzten Mal gefälscht werden, haben sowohl Mousavi als auch Ex-Präsident Rafsanjani einen offenen Brief an den geistlichen Führer Ayatollah Ali Khamenei geschrieben und ihn aufgefordert, er möge sich für einen sauberen Urnengang einsetzen. Gleichwohl halten sich Gerüchte, dass Ahmadinejad, hinter dem auch die Revolutionsgarden stehen, eine mögliche Niederlage nicht akzeptieren wird.
Ulrich Pick aus Teheran. Schon seit einigen Wochen geht in Pakistan die Armee gegen die Taliban vor, die sich im Swat-Tal und in anderen Gegenden des Landes breit gemacht haben. Die in die Enge getriebenen Taliban haben angekündigt, als Antwort darauf in allen größeren Städten Anschläge zu verüben. Heute haben sie bei 2 Anschlägen mindestens 5 Menschen getötet und 100 weitere verletzt. Doch der Druck auf die Taliban dürfte damit kaum abnehmen. Sabine Petersmann von der ARD berichtet.
Für die Polizei steht inzwischen außer Frage, dass der Selbstmordattentäter von Lahore den sunnitischen Religionsgelehrten Safaraz Naimi treffen wollte. Der Moderate Naimi empfing nach dem Freitagsgebet gerade Gäste in seinem Büro, als der Attentäter den Raum betrat und seine versteckte Sprengweste zündete. Der schwer verletzte Geistliche wurde noch ins Krankenhaus gebracht, wo er dann aber verstarb. Professor Khalid Zahir ist Religionswissenschaftler an der Universität von Lahore. Er kannte das Opfer gut. Naimi hatte viele Anhänger. Er war ein respektierter Religionsgelehrter. Er war sehr moderat. Wir alle wissen, dass er an der Spitze der Geistlichen stand, die Taliban scharf angegriffen haben. Dafür hat er jetzt den Preis gezahlt. Er ist den Märtyrertod gestorben, weil er den Terrorismus in Pakistan verurteilt hat. Der ermordete Safaraz Naimi hatte die laufende Offensive der pakistanischen Armee gegen die radikal-islamischen Taliban ausdrücklich unterstützt. Er hatte in seinen Predigten immer wieder betont, dass Selbstmordattentate unislamisch seien. Und er hatte den Taliban vorgeworfen, den Islam zu missbrauchen und der Religion großen Schaden zuzufügen. Diesen Weg müssen alle Religionsgelehrten des Landes gehen, fordert Professor Khalid Zahir von der Universität Lahore. Es müsse allen Muslimen klar sein, dass die Taliban Kriminelle seien.
These people should appear like criminals in the eyes of all Muslims of the country. And this should come from all scholars of all schools of thought.
Eine zweite Attacke ereignete sich fast zeitgleich in Pakistans umkämpfter nordwestlicher Grenzprovinz. In Nowshera, etwa 100 Kilometer von der Hauptstadt Islamabad entfernt, raste ein Selbstmordattentäter mit seinem Auto in den Innenhof einer Moschee, die an ein Militärlager grenzt. Der Wagen war mit Sprengstoff gefüllt. Es gab mehrere Tote und viele Schwerverletzte. Seit die pakistanische Armee Anfang Mai im Nordwesten des Landes eine Offensive gegen die Taliban gestartet hat, ist die Zahl der Selbstmordanschläge deutlich angestiegen. Die unter Druck geratene Führung der pakistanischen Taliban um Baitullah Massoud hatte mit Vergeltung gedroht und Selbstmordanschläge in allen großen pakistanischen Städten angekündigt. Regierung und Armee zeigen sich bis jetzt davon unbeeindruckt und haben die Offensive sogar Richtung Stammesgebiete an der pakistanisch-afghanischen Grenze ausgeweitet. Eine deutliche Mehrheit der pakistanischen Bevölkerung unterstützt den Kampf gegen die Taliban.
Wer ein eindrückliches Anschauungsbeispiel für die Auswirkungen der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise sucht, findet es im südostasiatischen Kleinstaat Singapur. Oder besser gesagt vor dessen Küste. Dort ist derzeit nämlich die größte Handelsflotte aller Zeiten versammelt. Gut 750 teils riesige Schiffe auf einer Fläche der Größe einer Schweizer Stadt. Die sind dort verankert und warten auf bessere Zeiten. Denn zurzeit sind weltweit die Frachtkapazitäten viel zu groß. Besonders im exportabhängigen Asien gibt es viel zu viele Handelsschiffe. Die Reportage aus Singapur von Fredrik Steiger.
Gerade läuft das Kreuzfahrtschiff Costa Allegra aus dem Hafen von Singapur aus. Bei einem anderen Schiff geht der Kapitän von Bord, was traditionsgemäß mit Pfeifen kundgetan wird. Nur wenig weiter laden gigantische Kräne Container aus. Im Sekundentakt fahren Lastwagen vor. Der Hafen von Singapur, der weltgrößte Containerhafen, wirkt äußerst geschäftig, zumindest auf den ersten Blick. Doch das trügt, erklärt der Schweizer Christian Pauli, der die Zweigstelle einer österreichischen Logistik- und Spediteursfirma leitet. Die Weltwirtschaftskrise, die gerade die Exportnationen Asiens hart trifft, habe zu einem Einbruch im Frachtgeschäft geführt.
Es gibt inoffizielle und offizielle Zahlen. Die offiziellen Zahlen sprechen vielleicht von etwa 9-12%. Inoffiziell würde ich sagen, sind die Zahlen viel dramatischer, bei etwa 25-30%.
Die staatliche Hafenbehörde mag solche Zahlen auch auf mehrfache Anfrage nicht kommentieren. Singapur hat es nicht so mit offener Information und ist mit schlechten Nachrichten erst recht zurückhaltend. Viel lieber zeigt man ein Werbevideo über die Bauarbeiten für riesige unterirdische Lager für Öl, Getreide und andere Umladegüter, weil es in Singapur an der Oberfläche an Platz mangelt. Das Signal, das man aussenden will, ist: Singapur glaubt an die Zukunft seiner wichtigsten Einnahmequelle, an den Hafen und investiert trotz Krise Hunderte von Millionen. Oder wie es Vizeregierungschef Theo Chi-Yan vor ausländischem Publikum ausdrückte: 80.000 Container pro Tag, fast 30 Millionen im Jahr. Singapurs Stärke sei seine hervorragende globale Vernetzung.
We have a port which is the busiest container port in the world, 80.000
containers. Doch er räumt ein, man sei dadurch auch sehr verletzlich.
But that makes us also incredibly vulnerable.
Wie verletzlich illustriert eine Hafenrundfahrt. Vor dem Hafen von Singapur befindet sich nämlich heute eine schwimmende Geisterstadt. 750 Schiffe liegen hier auf Rede, wie es in der Schifffahrtssprache heißt. Sie werden nicht gebraucht. Quadratkilometer voller Containerschiffe, Stückgut- und Massengutfrachter und Öltanker. Schiff neben Schiff neben Schiff. Bereits beim Anflug auf Singapurs Flughafen sind sie unübersehbar. Nachts brennt auf manchen noch Licht, die Besatzung ist an Bord. Sie wären kurzfristig wieder einsetzbar. Auf anderen leuchten nur noch die Toplichter, sie sind eingemottet. Die Schifffahrtsbranche kennt zwar das kurzfristige Auf und Ab, doch diesmal sei es weit einschneidender als üblich, erklärt am Telefon aus Hamburg Klaus Heims von der Reederei Hapag-Lloyd, einer der großen Akteure hier in Singapur.
Naja, also ein normaler Zyklus ist das nicht. Das muss man schon klar sagen. Das, was wir im Moment haben, einen so tiefen Einschnitt hat es sicherlich noch nicht gegeben. Jedenfalls nicht, dass ich es erinnern würde.
Genauso sieht es auch Alvin Cheng von Pacific Shipping Trust.
Well, I think it had happened so far once every decade, but this one is the worst and it is rather unprecedented.
Krisen gäbe es etwa alle 10 Jahre, doch die jetzige sei weit massiver als jede bisherige. Jedes fünfte Containerschiff weltweit wurde inzwischen aus dem Verkehr genommen. Die Frachtraten sind völlig eingebrochen. Gerade im fernen Osten verdient kaum noch jemand Geld. Viele denken ans Verschrotten von Überkapazitäten, meint der lokale Reedereivertreter Guarav Bansal.
Das Problem ist nur, auch die Preise für abzuwrackende Schiffe sind um 3/4 eingebrochen. Doch die Tatsache, dass derzeit gerade vor Singapur mehr Schiffe als je zuvor versammelt vor Anker liegen, im Zwangsurlaub vereint sozusagen, signalisiert nicht nur Katzenjammer, sondern zugleich Optimismus, erklärte Schifffahrtsberater Divai Goel einem lokalen Fernsehsender.
It's a right strategy because Singapore is centrally located at the trade lanes. It's a major at the strait, so it's a right strategy to.
Es mache Sinn, die Schiffe hier zu parken für bessere Zeiten. Denn wenn sich die Weltwirtschaft erhole, dann werde man auch das hier zuallererst spüren. Bloß wann es soweit ist, das mag niemand zu prophezeien. Die Antwort lautet unisono: Wir fahren alle auf Sicht.
Fredrik Steiger über die Folgen der Krise beobachtet im Hafen von Singapur. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Fillinger, für die Nachrichten Christian Lüscher, Mikrofon Marc Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.